Am Weihnachtsabend des Jahres 1940 ist Hitler bei seiner Lieblingstruppe, der Leibstandarte der SS.
Ich weiß nicht, wie lange nun dieses Ringen dauern wird. Nur eines weiß ich, am Ende wird unser Sieg stehen. Es ist uns allen klar, dass dieses Mal das deutsche Schicksal entschieden wird für die nächsten hunderte Jahre. Wir haben uns gerüstet und werden diesen Kampf nun aufnehmen. Und ihr, meine Männer, und besonders die alten SS-Männer, ihr werdet noch etwas begreifen. Wir wollen die Weltsituation mit ruhigem Auge dauernd verfolgen. Wir kämpfen mit der Waffe, die gerade zum Kämpfen an der Reihe ist. Augenblicklich wird dieser Kampf in erster Linie geführt durch unsere Helden in der Luft und durch unsere Mannschaften und Kapitäne zur See. Es kann in jedem Moment aber der Fall eintreten, dass der Engländer unvorsichtigerweise seine Insel verlässt und irgendwo landet, wo er dann der deutschen Fußtruppe gegenübertritt, der deutschen Wehrmacht zu Lande gegenübertritt. Und dann wird er uns augenblicklich wieder kennenlernen.
Wir möchten so gerne den Frieden haben. Allein es ist schon so, dass es eben einen Frieden ohne Sieg nicht gibt auf dieser Welt. Und dass alles, was hier errungen wird, leider erkämpft werden muss. Dass die Vorsehung die Lebewesen auf die Welt setzt und ihnen dann die Bahn freigibt mit dem einfachen Gebot: Vogel, friss oder stirb, setze dich durch oder werde vernichtet. Halte dir dein Leben oder gib es für andere. Diese Vorsehung kennt keinen leeren Raum, sie kennt auch keinen Stillstand. Sie ist nicht barmherzig, sondern sie ist entschlossen und sie ist damit doch ewig weise. Sie proklamiert, dass diese Erde nur dem gehören soll, der sie verdient, der tapfer ist, der mutig ist und dass der andere zu gehen hat. Sie kennt keinen leeren Raum. Wenn ein Volk schwach wird, dann tritt ihm ein anderes an seine Stelle. Es soll keiner denken, dass die Welt ohne ihn nicht sein würde. Ein anderes Leben kommt und er vergeht. Und wenn ein Volk erklärt, nicht mehr kämpfen zu wollen, dann beseitigt es nicht die Kriege, sondern nur sich selbst. Der Kampf wird bleiben, nur von anderen wird ausgefochten. Das ist hart, aber wir haben die Welt nicht geschaffen. Sie ist so. Es ist unsere Aufgabe, sie zu begreifen und uns in dieser Welt dann zu behaupten. Wenn es im Frieden geht, dann gut im Frieden. Wenn es nicht im Frieden geht, dann muss es eben anders gehen. Und wenn wir nun hoffen, dass wir diesen Krieg siegreich beenden, gerade an einem solchen Tag wie heute hoffen, dann ist das auch ein Weihnachtswunsch, weil wir hoffen, dass wir damit endlich dann zu einem gesegneteren Frieden kommen als dem der Vergangenheit.
Am 30. Januar 1941 hält Hitler Rückschau auf seine Erfolge und gibt seine weiteren Pläne bekannt.
Der Nationalsozialismus wird die kommenden 1000 Jahre der deutschen Geschichte bestimmen. Der ist nicht mehr wegzudenken. Ich darf aber doch zurückweisend schon eines sagen. Schon das Jahr, das hinter uns liegt, und der letzte Teil des vorvergangenen Jahres, haben praktisch diesen Krieg entschieden. Der Gegner, den sie zuerst im Osten mobilisierten, wurde in wenigen Wochen beseitigt. Der Versuch, uns von Norwegen, von den Erzbasen abzuschneiden und eine Angriffsbasis gegen Nordostdeutschland zu gewinnen, wurde in wenigen Wochen desgleichen erledigt. Der Versuch, über Holland und Belgien die Ruhrgrenze und Ruhrzone zu erreichen, brach nach wenigen Tagen zusammen. Frankreich ging den gleichen Weg. England wurde von dem Kontinent weggejagt. Ich lese einige Male jetzt so, dass die Engländer die Absicht haben, mit einer großen Offensive jetzt irgendwo zu beginnen. Ich hätte nur den einen Wunsch, wenn Sie mir das vorher mitteilen wollten. Ich würde dann das Gebiet in Europa vorher räumen lassen, damit Sie kommen. Zur See wird in diesem Frühjahr der U-Boot-Krieg beginnen. Und Sie werden auch dort dann bemerken, dass wir nicht geschlafen haben. Und die Luftwaffe wird desgleichen ihre Vorstellung besorgen. Und die gesamte Wehrmacht wird die Entscheidung so oder so erzwingen. Das Jahr 1941 wird, dessen bin ich überzeugt, das geschichtliche Jahr einer großen Neuordnung Europas sein. Das Programm kann kein anderes sein als Erschließung der Welt für alle, Brechung der Vorrechte Einzelner, Brechung der Tyrannei gewisser Völker und besser noch ihrer finanziellen Machthaber. Und endlich wird dieses Jahr mithelfen, dann wirklich die Grundlagen für eine Völkerverständigung und damit eine Völkeraussöhnung zu sichern.
Im April 1941 werden Jugoslawien und Griechenland besetzt. In aller Stille wird der Krieg gegen Russland vorbereitet. Der Angriff beginnt am 22. Juni 1941. Nach bedeutenden Anfangserfolgen übernimmt Hitler am 19.12.1941 die Führung des deutschen Heeres selbst. In der inneren Führung lässt er sich vom Deutschen Reichstag als oberster Gerichtsherr am 26. April 1942 bestätigen.
Es kann in dieser Zeit keiner auf seine wohlerworbenen Rechte pochen, sondern jeder muss wissen, dass es heute nur Pflichten gibt. Ich bitte deshalb den Deutschen Reichstag um die ausdrückliche Bestätigung, dass ich das gesetzliche Recht besitze, jede zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten, beziehungsweise denjenigen, der seine Pflichten nach meiner gewissenhaften Einsicht nicht erfüllt, entweder zur gemeinen Kassation zu verurteilen oder ihn aus Amt und Stellung zu entfernen, ohne Rücksicht der Aufteil oder welche erworbenen Rechte er besitze. Gerade deshalb, weil es sich unter Millionen Anständigen nur um ganz wenige einzelne Ausnahmen handelt. Denn über allen Rechten auf diese Ausnahmen steht heute eine einzige gemeinsame Pflicht. Es interessiert mich daher nicht, ob während der jetzigen Notzeit in jedem einzelnen Fall zum Beispiel nur bei Beamten oder auch bei Angestellten Urlaub gewährt werden kann oder nicht. Und ich verbiete mir auch, dass dieser Urlaub, der nicht gegeben werden kann, etwa aufgerechnet wird für spätere Zeiten. Wenn überhaupt jemand das Recht besäße, die Urlaub zu verlangen, dann wäre das in erster Linie unser Frontsoldat.
Am Vorabend zum 9. November 1942 spricht Hitler in München. Er kann diesmal neue große Siege aufweisen. Doch nun steht er am Wendepunkt des Schicksals, ohne es zu ahnen. Überheblich äußert er sich zur bevorstehenden Eroberung Stalingrads.
Es war immer schon, seit ich ein Knabe war, damals vielleicht eine Unart, aber im Großen doch vielleicht eine Tugend, meine Angewohnheit, das letzte Wort zu behalten. Und ich überlege mir, was die anderen wahrscheinlich glauben und mache es dann grundsätzlich anders. Wenn also Herr Stalin erwartet hat, dass wir in der Mitte angreifen, ich wollte nicht in der Mitte angreifen. Nicht nur deswegen, weil vielleicht Herr Stalin daran glaubte, sondern weil mir daran gar nichts mehr lag, sondern ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt, zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab, darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will. Sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Aber Sebastopol ist doch in unsere Hand gefallen. Und die Krim ist in unsere Hand gefallen. Und wir werden Ziel um Ziel C beharrlich erreichen. Dann schlägt man plötzlich wieder um und sagt, es ist überhaupt ein Fehler, dass die Deutschen nach Kirkenes gegangen sind oder dass sie nach Narvi gegangen sind oder dass sie jetzt nach Stalingrad, was wollen sie in Stalingrad, ausgerechnet Stalingrad, ein kapitaler Fehler, das ein strategischer Fehler. Jetzt wollen wir mal abwarten, ob das ein strategischer Fehler war. Und da kann man schon mir glauben, was wir einmal besitzen, das halten wir dann schon auch tatsächlich so fest, dass in diesem Gebiet jedenfalls ein anderer dort, wo wir ständig mehr hinkommen. Da kann man sich drauf verlassen.
Am 31. Januar 1943 kapituliert die 6. Armee in Stalingrad. Der Krieg wird immer härter. Goebbels verkündet im Februar im Berliner Sportpalast den totalen Krieg. Am 10. Juli 1943 landen die Alliierten in Italien. Nach nur 3 Monaten kapituliert Italien und erklärt Deutschland den Krieg. Am 11. September spricht Hitler im Großdeutschen Rundfunk.
Die zum Schutze der deutschen Interessen angesichts des Vorganges in Italien angeordneten Maßnahmen sind sehr harte. Soweit sie Italien betreffen, verlaufen sie schon jetzt planmäßig und erfolgreich. Das Beispiel des Verrates Jugoslawiens hat uns schon vorher eine heilsame Aufklärung und wertvolle Erkenntnisse gegeben. Das Schicksal Italiens selbst aber mag für uns alle auch eine Lehre sein, um in Stunden der härtesten Bedrängnis und der bittersten Not niemals dem Gebot der nationalen Ehre zu entsagen, treu zu unseren Bundesgenossen zu stehen und gläubigen Herzens das zu erfüllen, was die Pflicht zu tun uns auferlegt.
Von nun an vernimmt das deutsche Volk die Stimme seines Führers immer seltener. Schwere Schläge treffen das Großdeutsche Reich in seinem dramatischen Ringen um die nackte Existenz. Der Zweifrontenkrieg ist im vollen Gange. Die Luftangriffe der Alliierten haben ungeahnte Ausmaße angenommen und verheerende Folgen. Am 20. Juli entgeht Hitler wie durch ein Wunder einem Attentat. Noch am gleichen Abend spricht er über den Rundfunk.
Es sind ganz kleine, blöde, verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Die Befehle der Herr in diesem Augenblick, keine zivile Stelle, irgendeinen Befehl entgegenzunehmen ab von einer Dienststelle, die sich diese Usurpatoren anmaßen. Zweitens, dass keine militärische Stelle, kein Führer einer Truppe, kein Soldat irgendeinen Befehl dieser Usurpatoren zu gehorchen hat. Dass in dem Fall jeder verpflichtet ist, den Übermittler eines solchen Befehls oder den Geber eines solchen Befehls entweder sofort zu verhaften oder den Widerstand augenblicklich niederzumachen. Ich habe, um endgültig die Ordnung zu schaffen, den Befehlshaber des Heimatheeres, den Rechtsminister Himmler ernannt. Ich habe ihn in den Landtag Generalhofmusterien berufen, um den ebenfalls krankenausgefallenen Generalstabschef zu ersetzen und einen zweiten bewährten Führer der Ostfront zu seinen Gehilfen bestimmt. An allen anderen Dienststellen des Reiches ändert sich nichts. Ich bin der Überzeugung, dass wir mit dem Auftreten dieser ganz kleinen Verräter- und Verschwörerklicke nun endlich, aber auch im Rücken der Heimat, die Atmosphäre schaffen werden, die Köpfe der Front braucht. Denn es ist unmöglich, dass vorne Hunderttausende und Millionen brave Männer ihr Letztes hingeben, während zu Hause ein ganz kleiner Flügel erbärmlicher, ehrgeiziger Kreaturen das dauernd zu hintertreiben versucht.
Die Fronten im Osten und im Westen haben sich zum Jahresende an die Grenzen des Deutschen Reiches herangeschoben. Die Zahl der Opfer ist unermesslich. Am 30. Januar 1945 spricht Hitler, es ist das letzte Mal, zum deutschen Volk.
Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt. Dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf. Und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend. Indem wir eine so verschworene Gemeinschaft bilden, können wir mit Recht von den Allmächtigen treten und ihn um seine Gnade und seinen Segen bitten. Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jeder, der kämpfen kann, kämpft und jeder, der arbeiten kann, arbeitet und alle gemeinsam opfern, nur von dem einen Gedanken erfüllt, die Freiheit, die nationale Ehre und damit die Zukunft des Lebens ist. Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, die wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation.
Das Ende des Krieges leitet Hitler aus seinem Bunker in der Reichskanzlei in Berlin. Als die Russen unmittelbar vor der Reichskanzlei stehen, begeht er Selbstmord. Am 1. Mai 1945 kommt aus dem Führerhauptquartier die Meldung über Hitlers Tod.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
Einer der unseligsten Kriege der Weltgeschichte hat mit Hitlers Tod sein Ende gefunden.